Das ist ja ein Leben. Und so viele neue Gesichter, die man noch gar nicht so richtig kennt. Gutes Zeichen für das, was vor uns steht. Wir fangen an. Mein Name steht da drauf. Man nennt mich Hans-Peter, manche sagen auch Hans Schock. Und ich mache mit euch heute eine Reise, verschiedene Länder, ins verheißene Land gucken wir vorbei, wo die Verheißungen Gottes sind. Viele sind ja in der Bibel aufgeschrieben, die habe ich jetzt nicht dabei, aber die Bibelstellen habe ich dabei. Und ich freue mich über alle, die gekommen sind. Vor allem freue ich mich aber über die Homies von meinem Hauskreis, die da sind, die mich unterstützen. Und über euch, die ihr da vorne sitzt, finde ich auch cool. Thomas hat es schon erwähnt, in der Moderation, dass Verheißungen etwas Positives sind, im Unterschied zu, ja, sag mal, Prophetien. Es gibt da auch Prophetien. Da müsste man schon fast Angst haben, dass die eintreten. Und manchmal lässt sich Gott ja auch umstimmen. Aber die Verheißungen Gottes, die sind immer für die Menschen. Sind immer positiv. Deswegen macht es besonders Freude, sich damit intensiv zu befassen. Und ich muss euch sagen, ich befasse mich jetzt schon Wochen, wenn nicht schon Monate lang mit dem Thema. Und es ist faszinierend, auch was das mit einem macht. Ja, es feuert uns neu an. Kannst du mal die erste Folie bringen vom verheißenen Land? Habe ich überlegt, wie kann ich euch abholen, wo ihr seid, in den Urlaubsplanungen vielleicht. Und das ist auch so ein Sehnsuchtsort. Meine Frau geht immer am liebsten in die Sonne, in den Süden, wenn wir Urlaubsplanungen machen. Ich weiß nicht, ob wir es jemals schaffen, nach Schweden, wo wir eigentlich auch noch hin wollten, zu kommen. Zweifelsfall gewinnt immer Kroatien oder irgendein Südland. Ja, manche wünschen sich das, sehnen sich danach, endlich mal nichts tun müssen, alles weg, in der Sonne liegen, das Meer angucken. Aber wenn Sie ins Meer rausschauen, sehen Sie vielleicht eine Wolke. Und dann kommen Sie schon wieder auf die Idee, irgendwo gibt es vielleicht noch was anderes in meinem Leben. Nächste Folie für die Männer. Ja, wer von euch fährt Motorrad oder hat einen Führerschein zumindest? Oh, das sind aber nicht viele. Ich habe gehört, dass der Leo Bigger von ICF mit seiner Leitungsmannschaft, aber du weißt es, glaube ich, schon, eine Harley-Tour auf der Route 66 macht oder schon gemacht hat oder demnächst macht. Ja, der hat eine gute Sicht, ja, der appelliert an dieses Bedürfnis. Aber gibt es eine Frau, die Motorrad fährt bei uns? Null. Ah, du, super. Cool. Es kann ja noch werden. Also es ist schon so ein Sehnsuchtsort für so eine Männerseele, die gern Motorrad fährt. Und wir hatten mal eine Harley, aber als mein Vater sie nicht mehr hochgebracht hat, haben wir sie verkauft. Nächste Folie. Verheißungen sind sowas wie, ja, Vorboten für das, was kommt. Oder es gibt so Beispiele. Ich habe mal drei Bilder für euch. Das eine ist ein Bild von einem Morgenrot. Die Dämmerung. Man sieht so raus. Also ich aus dem Bett sehe ich meistens in das Morgenrot. Das ist jetzt ein bisschen höher gebaut und ich sehe es so. Und da freue ich mich schon, wenn sich am Himmel das ein bisschen rötet. Wenn man ahnt schon, dass der Tag kommt. Und da geht es um zwei Dinge. Die Nacht wird bald vorbei sein und der Tag bricht bald an. Verheißung ist oft zweipolig. Ja? Weg von dem, hin zu dem. Weg aus Ägypten, hin ins verheißene Land Kanaan. Oder diese Schneeglöckchen, hast du auch schon erwähnt. Sorry, dass es nochmal kommt. Winter bald ade. Winter hat zwar auch was Gutes. Ja, man weiß jetzt, auch Leidensphasen haben manchmal was Gutes. Und man wird auch älter. Also Winter bald ade. Frühling wird kommen. Die Welt um uns herum wird aufblühen. Neues, frisches Leben sprießt. Seht ihr es nicht schon? Es kommt schon. Und die Blümchen, obwohl wir sie manchmal noch nicht richtig sehen, sind schon da, sie sind schon am Kommen. Verheißungsvoll. Oder das Bild rechts unten, die Trauben, sind auch in der Bibel ein Beispiel für das verheißene Land. Zu dem kommen wir nachher noch, aber das kann ich schon mal vorab sagen. Mose hat seine Kundschafter geschickt und die haben die Trauben mitgebracht. Da gab es süße und wohlschmeckende Früchte und herrliche Trauben, gigantische Trauben. Zwei Leute mussten sie tragen. Und sie haben um das Volk, das auf der Wüstenwanderung geächtzt hat, ja, den haben sie dann als Verheißung, als Beispiel für das verheißene Land, als Vorbote, als Aushängeschild, als, ja, um ihre Freude anzuregen, haben sie die Trauben gebracht. Und dann haben sie die wahrscheinlich gegessen. Boah, sind die lecker. Das verheißene Land, was auf uns da wartet, ist fantastisch. Es kommt etwas Gutes. Okay, nächste Folie. Ich rufe jetzt so Zeugen der Verheißung auf. Das Bild da oben, es kann irgendjemand sein, aber es könnte auch Abraham sein. Der Vater unseres Glaubens, über den ich auch hier schon mindestens zweimal oder dreimal gepredigt habe, das ist für mich ein ganz wichtiger Mann in der Bibel. Er ist auch in dem Neuen Testament ganz wichtig, wie wir wissen. Er nennt sich ja auch, oder er wird genannt im Wort Gottes, der Vater unseres Glaubens. Von ihm dürfen wir lernen, was Glauben heißt, wie Glauben ist. Und Abraham ist auch derjenige, der die Verheißung bekommen hat und sehr lange warten musste, bis diese Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Dieses Spannungsverhältnis, der Spannungsbogen zwischen dem, dass er die Verheißung bekommen hat von Gott und dem, dass er es erlebt hat, dass es sich realisiert hat, Stück für Stück in seinem Leben, der war sehr, sehr lang. Und dazwischen lag Warten. Dazwischen lag Glauben, dazwischen lag Vertrauen. Und zu Verheißung gehört die Erfüllung der Verheißung. Und dazwischen liegt der Glaube. Es braucht Glauben. Ich lese mal diesen Bibelvers aus Mose 12 euch vor, wie es losgeht. Der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, die Bibelstellen, weil wir haben ja begrenzt Zeit natürlich. Aber das Wichtigste steht drin. Etwas ist zu verlassen und etwas Neues wird das Alte ersetzen. Das ist typisch für die Verheißungen. Ein Spannungsbogen, eine Zeit der Spannung. Aber zunächst die Bereitschaft von Abraham, überhaupt zu hören und zu gehorchen. Er war in Ur, Chaldea, also im heutigen Irak, eigentlich nicht gerade in einer christlichen Umgebung. Ja, da war ein Kult, ein heidnischer, man hat fremden Göttern gedient. Man kann entnehmen, dass sogar sein Vater ein Götzendiener war. Ja, der Terach. Und mit dem Terach zusammen ist er, als er ungefähr 40 war, nach Haran gezogen in Syrien. Es war wahrscheinlich nicht so schwierig, das Ur zu verlassen, obwohl da alles gut funktioniert hat. Aber dann war nicht ganz klar in der Bibel, ob die Stimme direkt in Ur oder in Haran zu Abraham gekommen ist. Ist auch egal. Jedenfalls heißt's, und die Stimme des Herrn kam zu ihm in Haran, als er circa 75 Jahre alt war, verließ er diese Stadt mit Sack und Pack, mit seinem ganzen, er wurde reich dort, also er hat sein Gold dabei gehabt, seine Ziegen und Schafherde und seine Zelte und sein ganzes Gesinde und sein Neffe Lot und ist losgezogen. Und wie gesagt, das können wir von dem Abraham lernen an der Stelle. Er war bereit zu hören und dann, er vertraute Gott. Er hatte dieses Grundvertrauen zu Gott. Er wusste, Gott ist mit ihm. Auf ihn kann er sich verlassen. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Er wusste nur gar nicht, wo es hingeht. Stellt euch mal vor, du gehst in Urlaub und hast kein Hotel gebucht. Macht es jemand ab und zu? Gut, ihr auch. Wir machen es jetzt gerade auch. Also ganz ehrlich gesagt, wir gehen demnächst nach Portugal. Den Flug muss man ja buchen und das erste Hotel haben wir gebucht. Ansonsten haben wir bloß den Rucksack dabei und fühlen uns frei wie Abraham. Ja. Ohne Navi, ohne Plan, losziehen, einfach im Vertrauen auf Gott. Das ist schon stark, aber es macht einen glücklich. Das kann ich euch bestätigen. Aber Gott hatte einen Plan. Darauf konnte er sich verlassen. Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Da drin liegt das Geheimnis, ein absolutes Gottvertrauen. Ohne genau zu wissen, weil man weiß, Gott weiß es. Das macht den Unterschied. Nächste Folie. Nochmal Abraham. Zweiter Punkt. Abraham war ein Mensch wie du und ich. Deswegen finde ich es super, dass gerade der Typ Vater meines Glaubens ist. Ich bin nämlich auch ein Mensch. Ja, ich habe auch Angst und ich habe auch Zweifel. Und ich bin auch nicht immer im Glauben perfekt unterwegs. Und deswegen haben wir einen Vater des Glaubens in der Bibel aufgezeigt bekommen, der auch Zweifel hatte. Gott kennt die Zweifel von Abraham, die Menschlichkeit, und er kennt meine Zweifel und er kennt auch deine Zweifel. Ja, der du jetzt da sitzt und denkst, ich bin ja überhaupt kein Abraham. Ja, wir sind aber Kinder Abrahams, sagt die Bibel. Und wir sind seine Erben. Also, da kommen wir nicht ganz raus. Er hatte zum Beispiel Zweifel, die brachte er auch zum Ausdruck, als Gott mit ihm öfters mal sprach. Unter anderem sagte er dann, ach Herr, was willst du mir geben? In 1. Mose 15, Vers 2. Ich gehe doch dahin ohne Kinder. Bin ja schon alt. Er war schon 75, als er ausgezogen ist. Seine Frau entsprechend alt. Und Gott sagte, du wirst reich gesegnet. Wozu? Du wirst, sagte er später, Kinder bekommen und Nachfahren so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und da dachte er, hä, Gott, was sagst du da? Willst du mich auf den Arm nehmen? So ähnlich sagte er zu ihm, ganz menschlich. Was willst du denn mir schon geben? Du selber hast doch dafür gesorgt, dass wir keinen Sohn bekommen, dass wir kinderlos sind. Und mein Knecht wird alles erben. Aber Gott kommt ihm entgegen. Er kommt auch uns entgegen. Wenn wir kleingläubig sind, wenn wir sagen, wir sind weit entfernt von dem, dass wir wie Abraham die Verheißungen erlangen könnten. Und dann stellt Gott ihn, er sagt, komm raus aus deinem Zelt, ich zeig dir was. Geh mal vor dein Zelt. Und so ähnlich wie auf diesem Titelbild von dem Verheißungsposter des Theresa Kardel erfreulicherweise gemacht hat. Solltest du die Predigt hören, Theresa, nochmal vielen Dank, dass du das gemacht hast, wo man da dieses Land sieht. Und ja, genau das. Jetzt nochmal zurück. Was sagte er? Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Das finde ich sehr interessant, diesen Move, dass die Verheißung, dieses verheißene Land, nicht bloß im Kopf da ist, als Idee, ja, sozusagen virtuell, auch bei uns nicht, sondern dass Gott dem Abraham sagt, hier ist das Land. Bevor du es jetzt ganz in Besitz nehmen wirst, geh mal hin und schau es aus der Nähe an. Lauf mal durch das Land durch, von Osten nach Westen, von Norden nach Süden. Ist das nicht interessant? Das hat dann auch Abraham gemacht. Denn dir will ich es geben. Wir sollen das Land unserer Verheißung, persönlich oder auch als Gemeinde, von nahem betrachten. Ich sage jetzt mal als Beispiel, dahinter die Siedlung, von der wir immer reden. Wer noch nie durch die Siedlung gelaufen ist, der hat ein Problem, diese Verheißung zu konkretisieren in seinem Leben. Wenn du das bloß, ja, ich bete für das Ding, dass wir da Menschen erreichen, aber ich glaube, Gott fordert uns heraus, hinzugehen und die Sache anzugucken aus der Nähe, durch unsere Stadt zu laufen, mal an den Gaststätten vorbei, an dem goldenen Ochsen beim Bahnhof, mal reingucken, wie es da riecht, damit wir mal sehen, das ist das Land unserer Verheißung, wo Gott verheißen hat, dass sich da sein Reich manifestieren wird, mit uns zusammen. Das ist seine Vision. Aber wir können das nicht begreifen, wenn wir nicht mal dahin gehen. Gasthaus Engel, überall die Plätze, wo Reich Gottes geschehen wird, weil wir es schon sehen, weil wir es glauben. Nähern wir uns doch der Sache mal an. Nächste Folie. Zweiter Zeuge. 40 Jahre am Könighof aufgewachsen. 40 Jahre musste dann flüchten. 40 Jahre Schafe und Ziegen gehütet bei seinem Schwiegervater. Gar nichts Großes, Großartiges gemacht. Ja. Kleine Brötchen gebacken, aber dann von Gott angesprochen aus dem brennenden Busch Mose. Und dann die dritten 40 Jahre seines Lebens war er zu drei Blöcke unterwegs mit dem Volk Gottes, mit den Israeliten, um es aus dem Land der Knechtschaft Ägypten in das Land, in das Gelobte, in das verheißene Land, das ist ein anderes Wort, in das Land Kanaan zu bringen. Sie dachten natürlich nicht, dass es 40 Jahre dauert, die Reise. Es ist so geworden wegen ihrer Schwierigkeit, wegen ihrem Ungehorsam unterwegs und so weiter. Und wir können jetzt bloß ein, zwei Ausschnitte aus dem Leben von Mose angucken, die zu diesem Thema auch super passen. Das ist einmal, vorher sahen wir schon diese Trauben. Erinnert euch, Mose hat 12 Spione ausgeschickt. Sie sollten mal, wie es auch bei Abraham war, mal hingehen. Es war sehr gefährlich, weil das Land war von Leuten, die nicht wohlgesonnen waren, besetzt. Sehr groß waren die gebaut, Enaks Söhne, ja, die Kanaaniter, sehr, sehr stark. Und die überwiegende Meinung der Kundschafter war auch, das Land ist sehr gut, das verheißene Land. Es wäre super, wenn wir dorthin kommen könnten. Fantastisch sieht es dort aus. Süße Früchte wachsen, aber es ist besetzt und die sind so stark. Wir haben keine Chance, die sind zwei Köpfe größer wie uns, wie wir vielleicht, oder ein Kopf, egal. Wir sind zu schwach für sie. Das waren sie. Das war ihr Bericht, als sie zurückgekommen sind zu Mose. Trotz den Trauben, die sie dabei hatten. Aber die Geschichte kennt ihr alle, aber sie muss hier an der Stelle Kürze einfach dazu. Josua und Kaleb sagten dann, nein, es ist anders. 4. Mose 14, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Da waren sie sich nur einig. Aber sie haben eine andere Sicht gehabt, eine andere Perspektive. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, darin Milch und Honig fließt. Sie haben nicht ihre Kleinheit oder ihre Schwäche gesehen, ihre Angst. Sie haben es richtig gemacht, sie haben auf Gott gesehen und haben gesehen, dass Gott mehr Möglichkeiten hat wie sie. Gott hat alle Möglichkeiten. Wenn wir keine Chance sehen, wie soll das gehen? Ja, mit dem Problem, das ich gerade durchlebe, wie soll das funktionieren? Gott ist stark, er hat alle Mittel, er hat alle Wege, er hat Menschen, die er einsetzen kann. Und wir schauen auf ihn, auf seine Möglichkeiten. Und so werden wir das Land auch betreten können, erben. Und die beiden, die die positive Sicht hatten, waren auch die einzigen von den 12, die das Land der Verheißung betreten durften. Mose übrigens, da kommen wir gleich dazu, durfte es auch nicht betreten. Nächste Folie. Das Bild, was ihr seht, da steht er auf dem Berg Nebo. Das ist ein Berg, wo eigentlich jeder Papst einmal hingeht, um auch von dort aus, Berg Nebo in Jordanien müsste der sein, also nicht weit weg von der Stadt Jericho, sieht man unten im Tal und dann sieht man das gesamte verheißene Land von diesem Berg aus vor einem liegen. Und das Jordantal, das ist dort. Links, linker Hand kommt dann das Tote Meer. Und am Ende der Wüstenwanderung sagte Gott zu Abraham, jetzt gehst du noch zum Abschluss deiner Reise. Er war 120 und es steht in der Bibel, die Kraft hatte ihn noch nicht verlassen und seine Augen waren noch gut, er hat noch gut gesehen. Und er sagte Gott, deine Augen sind noch gut, dafür habe ich gesorgt, damit du das verheißene Land zum Schluss wenigstens noch schauen darfst. Und am nächsten Tag sagte er zu Mose, dann stirb auf diesem Berg. Schwer einzuordnen, diese Bibelstelle, schwer zu verstehen. Habe mir auch darüber Gedanken gemacht, warum das so ist. Also es steht auch warum. Gott sagte, er war mal ungehorsam an diesem Stein. Da hat er mit seinem bewährten Stab, wo er auch das Rote Meer geteilt hat, draufgeschlagen, anstatt zu dem Stein zu sprechen, dass Wasser rauskäme. Eigentlich aus unserer Sicht, naja, deswegen. Aber ich denke mal so, Gott ist ja gnädig und gütig auch mit Abrahams, mit Mose, seinem Freund. Mose ist ein Freund Gottes. Ich glaube, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, er wollte den Mose einfach nicht mehr mit den ganzen Kämpfen um dieses Land einzunehmen. Das ging ja gleich los mit Jericho beschäftigen. Das hat er ihm erspart. Und außerdem ist ja Sterben für den Menschen vielleicht das Schlimmste, aber aus Gottes Sicht nicht, denn so hat er den Mose schneller bei sich gehabt. Okay, eine Theorie. Ich wollte euch auf das noch raus. Wir erleben nicht immer, dass unsere Verheißungen in Erfüllung gehen. Es gibt Verheißungen, die sind schon in Erfüllung gegangen aus der Bibel, dass der Messias wiederkommt. Andere, dass er wiederkommen wird, das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Ich weiß auch nicht, ob wir es erleben. Meine Tante Gudrun, die sagte immer, ich werde nicht sterben, weil vorher der Herr kommt. Jetzt ist sie aber gestorben. Wir können es jetzt wieder so sagen, Generation um Generation. Wir wissen es nicht. Nicht wenige Verheißungen werden wir nicht erleben, dass sie in Erfüllung gehen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ja, es heißt auch von Abraham und von Mose, von beiden, von diesen Vätern des Glaubens, dass sie, das lese ich jetzt mal vor, sie sind alle gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie haben sie nur von Ferne gesehen und haben die Verheißung gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Das ist aus dem Neuen Testament, Hebräer. Das heißt, sowohl der Abraham, da heißt es, er blieb Beduine. Er war weiterhin unterwegs auf dem Weg nach der himmlischen Stadt. Also die Verheißungen, die wir so auf der Erde um uns herum so anstreben und so toll finden, die können sich nicht messen mit der ganz großen Verheißung, dass wir eines Tages ankommen in der himmlischen Heimat, bei Jesus sind. Das überschattet alle anderen Verheißungen. Und das, so ist auch dieses Bibelwort zu verstehen. Jetzt der nächste Zeuge, den wir aufrufen, ist ein bisschen gewagt. Aber er hält euch vielleicht wach. Wer ist noch wach? Gut. Es dauert noch ein paar Minuten. Ja. Predigt ist ein bisschen länger. Aber hoffentlich spannend bleibt sie. Es ist Martin Luther King. Ich war jetzt nicht so der Fan von Martin Luther King, sage ich ganz ehrlich, bisher. Bis ich mich jetzt ein bisschen mit ihm befasst habe. Er ist ja auch gar nicht so alt geworden. Er ist mit knapp 40 gestorben. Und er war Friedensnobelpreisträger. Und warum kommt er jetzt hier rein in die Reihe der Zeugen der Verheißung? Das werden wir gleich sehen. Einmal ist es ganz aktuell, welche Verheißung er hatte. Er hatte die Verheißung, ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder einmal in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Das ist ein Traum, da kann man wirklich Ja und Amen dazu sagen. Ich denke, da ist das Herz Gottes mit drin bei dieser Aussage, dass Gott möchte, dass die Menschen ja, sich gegenseitig respektieren und nicht nach ihrer Hautfarbe ansehen. Das geht weiter. I have a dream. In seiner berühmten Rede 1963 in Washington, 17. von 18 Rednern war er. Und er hatte eine vorgeschriebene Rede dabei, die er x-mal hin und her korrigiert hat und so richtig ins Schleudern gekommen ist, bis die Mahalia Jackson gesagt hat, wirf deinen Zettel weg und erzähl uns von deinem Traum. Das hat er dann gemacht und hat er losgelegt. Anstatt 5 Minuten hat er dann 15 Minuten über seinen Traum gesprochen, ganz frei, was er auf dem Herz hatte. So ist diese Rede entstanden, wofür er berühmt geworden ist. Ein zweiter Teil, also das ist nur ein Auszug, aber es sind so die Hauptpunkte seiner Sicht. Ich habe einen Traum, dass Söhne ehemaliger Sklaven mit Söhnen ehemaliger Sklavenbesitzer auf den Bergen von Georgia als Brüder an einem Tisch sitzen werden, Gemeinschaft haben. Ist das nicht eine schöne Idee, eine schöne Vorstellung? Ja. Ich sage jetzt schon mal Psalm 133, den bringe ich jetzt nicht. Wenn ihr in 4 Wochen wieder da seid, darf ich nochmal predigen. Da geht es um die Segnungen, ja, Segensverheißungen. Psalm 133 ist so eine Segensverheißung, die mit dieser Vision von dem Martin Luther King zusammenhängt. Ihr könnt es zu Hause schon mal lesen, wenn ihr wollt. Aber jetzt, Martin Luther King hatte, ich glaube wirklich, auch von Gott einen Auftrag und eine Verheißung, die ihn alles gekostet hat. Er war jemand, der in der kurzen Zeit, wo er gelebt hat, sein Leben komplett in die Waagschale gegeben hat, für diese, um das zu erreichen, was er war Baptistenpastor, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und jetzt kommt der Berg Nebo ins Spiel und Mose, den kurz vor seinem Tod am 3. April 1968 in Memphis, Tennessee, hält Martin Luther King nach, glaube ich, 2500 Reden die letzte Rede seines Lebens. Man nennt sie die Berg-Nebo-Rede oder die Berggipfel-Rede. Rede. In dieser Rede führt er lang und breit aus, ich habe sie gelesen, was ihm so widerfahren ist, warum er zu dem ganzen Ding gekommen ist. Und er erzählt, wie es sie alles gekostet hat, um zu ihrer Überzeugung zu stehen. Er erzählt, wie sie bei ihren Demonstrationszügen bestimmten Polizeikräften gegenübergestanden sind, die mit scharfen Hunden da waren, an der Leine und mit Wasserwerfern. Und die scharfen Hunde waren noch an der Leine und der Polizeichef ließ im entscheidenden Moment die Hunde los, um die einzuschüchtern, aber die Ausdrücke, die Einheit, die Entschlossenheit der Demonstranten war so stark. Und dann hat er die Wasserwerfer eingestellt. Die war so stark, dass er schreibt und in seiner Rede sagt, die Hunde haben das gemerkt und sie sind einfach an den Hunden vorbeigegangen. Einfach an den Hunden vorbeigegangen. Und die Wasserwerfer, die Polizisten haben nicht gewusst, dass sie durchs Wasser bereits gegangen sind. Als Baptisten, hat er gesagt, in der Taufe, dass das Wasser ihnen nichts aushaben kann. Und so sind sie durchs Wasser gegangen. Nun, ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg, Klammer auf, Nebo, Klammer zu steigen. Und ich habe hinübergesehen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch, aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das verheißene Land gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemand. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Das wünsche ich für mich und für uns, dass wir die Herrlichkeit des kommenden Herrn sehen, die uns motiviert, mit vollem Einsatz Jesus zu dienen und sein Reich zu bauen, bis er wiederkommt. Nächste Folie. Es kommt noch ein Zeuge. Schau erst 11 Uhr. Müsst nur aushalten. Noch ein überraschender Zeuge. Er hat zu tun mit der Vorbereitungszeit von mir auf das Thema. Mache dich auf, erhebe deine Augen und sieh, sagt Jesus zu Abraham, als er auf seinem Berg steht. Bergerlebnisse. Und dann sagt er zum Abraham, habe ich ja vorher ausgeführt, bin schon ein bisschen hierher gelaufen, laufe hin und her, durchstreife das Land. Und meine Frau mal wieder, die hatte den Impuls gehabt, lass uns doch mal von unserem Sofa dieses Wochenende uns auf den Weg machen nach Augsburg zur Mehrkonferenz. Und ich, Mehrkonferenz, bin kein so Konferenzfan. Aber ich habe mich dann motivieren lassen von ihr. Es ist gut, wenn man eine Frau hat, die in solchen Momenten einen motiviert. Ist viel besser, als allein zu leben. Euch Singles, aber gut, man muss auch allein leben können. Ich habe ja auch meine ersten 30 Jahre allein gelebt, kann ich beruhigen. Jedenfalls sind wir zur Mehrkonferenz nach Augsburg gefahren. Relativ teures Ticket, aber ich habe dort die Knödlers getroffen. Ich weiß das nur mehr, ich glaube Carmen und Dirk Blume und so, auch dort waren. Die hatten einen Stand, den wir sogar zunächst besichtigen konnten. Aber als wir dort waren, waren wir etwas baff. Parkplatz war eigentlich schon voll, wir haben dann einen bekommen. Lange Schlange, halbe Stunde muss man anstehen. Und mit uns ist eine junge Katholikin angestanden, eine 20-Jährige. Die war so ein bisschen allein, haben wir gesagt, ja, was machst du hier? Ja, meine Begleitperson ist krank geworden. Also habe ich gesagt, können wir dich adoptieren? Ja, gerne. Und dann ist sie uns, wie unsere eigene Tochter, die These war auch dabei, dann waren wir zu viert. Die ganze Zeit, wir sind durch die Hallen, die 160 Stände angeschaut, haben das Land besichtigt, was Gott so macht in unserem Land und drumherum. Es war erstaunlich. Also für mich war es ein Abraham-Erlebnis. Ja? Durchstreife das Land dieser beiden Hallen, zwei Hallen, ein Stand am anderen, die alle eine Vision haben, eine Verheißung zu erfüllen, dass Gott mit diesem Land noch etwas vorhat, so wie auch dieser Johannes Hartl, das der vierte Zeuge ist meiner Predigt heute. Johannes Hartl, ein Doktor, der aber verheiratet ist und in Augsburg lebt, dort in einer katholischen Kirche ist, keine eigene Gemeinde gegründet hat, das will er auch nicht. Er hat ja das Gebetshaus gegründet, wo man rund um die Uhr für unser Land betet. Sie haben eine Verheißung von Gott. Wir beten Tag und Nacht für unser Land ganz speziell. Das wird Ihnen teilweise von anderen Christen oder Katholiken auch sogar angekreidet. Warum betet ihr nicht für die Armen dieser Welt? Nein, Ihr Fokus ist, wir beten für unser Land, dass Gott in unserem Land zu seinem Ziel kommt. Und wir haben es bitter und dringend nötig. Könnt ihr mir zustimmen? Meldet euch mal. Hat unser Land es nötig? Halleluja. Gebet verändert die Welt, das wissen wir. Und die Mehrkonferenz ist eigentlich schon Programm der Verheißung, mehr Geisteswirken für unser Land. Und dann haben wir uns anschließend an diese Tour durch die 160 Stände, die uns fasziniert hat, wirklich, also mich, ich fand es richtig stark, wie das da war. Katholiken, Pfingstler, Freikirchler, Evangelische, alle zusammen haben wir uns anschließend in dieser Messehalle mit 10.000 Leuten getroffen. 10.000 Leuten. Und dann haben wir Lobpreis zusammen gemacht und Jesus war im Mittelpunkt gestanden. Und Jesus steht auch überhaupt im Mittelpunkt unserer Verkündigung, aber auch dieser Vision von den Leuten, die da in Augsburg sind. Und wir haben echt, unsere Augen sind geöffnet worden über die Möglichkeiten Gottes, dass Gott tatsächlich Möglichkeiten hat, auch unser vielleicht für manche hoffnungslos erscheinendes, in die Gottlosigkeit abdriftendes Land Deutschland zu erreichen. Auf Wege, die wir uns nicht vorstellen können. Vertrauen wir doch Gott. Nehmen wir das doch auf, diesen Ball, diese Verheißung, tragen wir sie doch mit. Gott hat was vor für unser Land. Er hat es nicht vergessen und da kommt noch was. Okay, Gott hat auf die katholische Kirche, sage ich vielleicht noch, würden manche, vor allem die Medien, kaum einen Pfennig mehr wetten. Oder Cent, jetzt sind wir ja bei den Cent. Ja, das ist doch alles im Rückwärtsgang, sagt man. Aber anders, man muss sich aufmachen. Man muss mal hingehen, was geht wirklich ab? Und es geht ab, dass Gott seinen Geist ausschüttet, auch bei Katholiken und auch bei Evangelen oder Evangelischen. Egal, und auch bei uns, Halleluja. Nein, schon oft, nicht nur im Skala. Letzte Folie und wir, verheißenes Land. Manch einer erkennt sich jetzt wieder in der vordersten Reihe. Der Pastor ist auch drauf. Hebe deine Augen auf und sieh. Mache dich auf und durchzieh das Land. Wir haben unser Land ein bisschen durchzogen im Allgäu gemeinsam. Das Bild ist vom vorletzten Jahr, von der Freizeit. Gott hat noch was für dich. Gott hat noch was für uns als Gemeinde. Lerne doch Gottes Verheißungen kennen. Und wie Abraham, der angezweifelt hat, dass Gott was tun kann. Wie Mose, der sagte, ich kann doch gar nicht reden und Gott dann den Aaron bringen musste als sein Sprachrohr. Aber ich habe eine Möglichkeit für dich. So sind auch wir oft drauf. Ich weiß, ich habe selber schon auch mit vielen von euch gesprochen und dann bin ich manchmal frustriert, wenn ich dann so Antworten höre. Ich sage jetzt nicht welche, weil sonst fühlen sich die Leute vielleicht auf den Schlips getreten. Aber vielleicht muss man auch ab und zu mal jemand auf den Schlips treten. mit der Predigt insgesamt. Vielleicht macht's Gott, vielleicht macht's der Heilige Geist. Such dir nicht immer neue Ausreden, warum du seinen Auftrag nicht tun kannst in der Fülle, in der Gänze, warum du dich lieber versteckst, hinter deinem Schreibtisch oder zu Hause bleibst. Ja? Vielleicht noch in den Gottesdienst kommst, aber Gott hat mehr. Gott hat mehr. Und ich will euch herausfordern. Und das machen wir auch. Gott kommt uns aber entgegen, wie er dem Abraham entgegengekommen ist. Er weiß, dass wir Menschen sind. Und er möchte mit uns Zweiflern, mit uns Kleingläubigen arbeiten. Er hat keine anderen. Er hat nur uns, dich und mich. Und das Letzte ist, dass er euch sagen möchte, wir haben die Chance, wir haben das Angebot von Gott, aber wir haben auch für euch ein Angebot gemacht, ausgearbeitet, eine Hauskreis-Themenreihe, die eben dieses Thema hat, Verheißungen Gottes, wo wir uns nach Möglichkeit so viele wie möglich von uns mit den Verheißungen Gottes auseinandersetzen, wo wir ihnen näher treten, wo wir sie mal von der Nähe anschauen. Was hast du uns denn alles verheißen? Und das am besten in einer kleinen Gruppe. Und nach dem Gottesdienst im Foyer draußen findet ihr mich und wahrscheinlich einige. Das sind jetzt immerhin 10. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt 10 Gruppen haben, mindestens, die Leute aufnehmen können von euch, um gemeinsam dieses Thema Verheißungen Gottes zu betrachten und dadurch gesegnet zu werden. Und kommt doch einfach nach dem Gottesdienst bitte da vorne vorbei und guckt mal, ob das nicht auch etwas für euch ist. Das wäre schön. Und einige von den Leuten, die ihre Gruppe demnächst starten, sind auch ganz neue dabei, sogenannte Projekt-Thema-Hauskreise. Da könnt ihr euch anschließen. Für alle Altersgruppen ist was dabei. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr aufgeschlossen seid, dass in eurem Leben Gott noch was Neues bewirken kann. Dass ihr diese Verheißungen, die er für euch hat, auch im Geistlichen, dass ihr die wirklich einnimmt und dass ihr die ergreift, um damit gesegnet zu werden und ein Segen zu werden. Amen.